Ich war schon immer so gern so bei uns im Dorf unterwegs und habe mit Leuten gelabert. Und ich habe so samstags immer Brötchen so zu den Leuten gebracht und wusste auch immer, was los war.
Monat für Monat begleitet Habers Bazar die interessantesten Menschen der Welt. Und ab sofort begleiten sie uns. Den Juni wird Matze Hirscher bespielen. Nach einer abgebrochenen Musikerkarriere hat er sehr erfolgreich ein modernes Medienunternehmen namens Mitvergnügen gegründet. Bekannt aber ist er geworden durch seinen Podcast Hotel Matze. Man könnte sagen, er führt dort Interviews mit Prominenten. Man könnte aber auch sagen, er will sie verstehen und bleibt so gutmütig, aber auch beharrlich dran, bis sie ihm ihr Herz ausschütten. Früher oder später jedenfalls, denn so eine Hotel Matze-Folge kann sich schon durchaus mal über ein paar Stunden hinziehen. Hier aber wird Matze Hirscher mal nicht fragen, sondern gefragt werden. Nach all dem, was uns neben seinem Podcast natürlich im Juni noch glücklicher, klüger und zufriedener machen kann. Was könnten wir da noch anderes sagen als herzlich willkommen auf der anderen Seite des Tisches, lieber Matze Hirscher? Hallo lieber Matze Hirscher, willkommen im Harpers Bazaar Podkalender.
Hallo, hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr.
Schön, dich einmal in umgekehrter Formation zu hören als Antwortender, nämlich denn wie so viele andere kenne ich dich natürlich eher als Fragender aus deinem Podcast Hotel Matze. Wir besprechen mit unseren Gästen immer auch den Monat, der gerade vor uns allen liegt. Und da hast du Glück, denn in diesem Juni 2021 scheinen nun wirklich die vergangenen 14 Monate Lethargie langsam zu Ende zu gehen. Es wird fleißig geimpft, die Inzidenzzahlen sinken und Deutschland fährt langsam wieder hoch. Und dann beginnt ja auch noch der Sommer, hoffentlich auch bald, was die Temperaturen angeht.
Ja, hoffentlich.
Fühlst du, Matze, diese Entwicklung denn überhaupt schon? Hast du dir zum Beispiel überlegt, wohin dich dein erster Restaurantbesuch führen wird oder hat der gar schon stattgefunden?
Also ich fühle es auf jeden Fall. Ich habe gerade mit einem Freund von mir aus Hamburg telefoniert, der allerdings auch auf Regen geschaut hat, so wie ich gerade. Und wir haben aber beide festgestellt, dass trotz Regen die Menschen wieder ein freundliches Gesicht haben. Also ich spüre das wirklich auch in der Straße hier. Ich sitze im Prenzlauer Berg im Studio und wenn ich rausgucke, ich meine fröhliche Gesichter zu sehen, obwohl es jetzt nicht gerade Sommer ist. Und ich merke das auch bei mir. Ich merke auch, dass ich bin jetzt einmal geimpft und ich habe direkt danach einen Freund angerufen und wir sind so in eine kleine Urlaubsplanung gegangen. Und weil ich merke, ich muss jetzt wieder was erleben. So die letzten Monate, gerade die letzten 6 Monate finde ich, die waren total schön, so familiär und man sitzt zu Hause und liest und so weiter. Aber frag mich mal nicht, was ich erlebt habe. Ich könnte es dir nicht sagen. Und ich habe wirklich einfach Lust, wieder was zu erleben. Und ich werde auf jeden Fall in Restaurants wieder gehen. Das sind vor allen Dingen aber auch Restaurants, die ich schon kenne und die ich jetzt vermisst habe. Da ist das Nobelhart und Schmutzig in Berlin ganz vorn dabei. Da sind so Restaurants in unseren Kiez dabei, die wir jetzt die ganze Zeit, wir haben die alle unterstützt mit sehr viel Home Delivery. Aber ehrlich gesagt, ich kann diese ganzen Dinger nicht mehr sehen. Und es schmeckt auch irgendwie nicht so gut, wenn man das dann zu Hause sitzt und so traurig aus seiner Box raus isst. Und da freue ich mich jetzt auch total, da wieder in die Lieblingspizzerien zu gehen. Und Taletta ist bei uns in der Straße. Den liebe ich total. Also.
Damit wissen wir jetzt auch, wo du wohnst. Mit ein bisschen detektivistischem Geschmack.
Ja, das ist okay.
Bei der Recherche über dich, Matze, stellt man fest, als Matthias Hielscher scheint es dich quasi gar nicht zu geben. Selbst auf der Website der ehrwürdigen Körperstiftung, wo du wohl mal an einer Veranstaltung teilgenommen hast, heißt du Matze. Wolltest du immer so heißen, Matze, oder haben das andere für dich entschieden?
Das haben andere für mich entschieden. Birgit Schapo heißt sie. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Die hat mich vor, ich glaube, es ist jetzt so 20 Jahre her, einfach irgendwann immer Matze genannt. Und das haben dann nach und nach andere Freunde und Freundinnen übernommen. Und dann habe ich es irgendwann selbst übernommen. Zum Ärger meiner Familie, muss man sagen, aber die finden das ganz fürchterlich. Und so trennt sich das jetzt ein wenig in wirklich enger Kreis. Also die Familie, also meine Mutter, meine Vater, jetzt würde ich da auch schon gendern, und meine Schwester. Und alle anderen nennen mich Matze. Mein Sohn nennt mich auch Matze. der sagte auch, Matthias, ist ein ganz, passt gar nicht zu dir.
Aber da hättest du dann noch die Chance gehabt, deinen ursprünglichen Namen zu etablieren, ja?
Nee, ich glaube, der hört ja natürlich auch immer die ganze Zeit, dass mich alle Matze nennen und dann passt das mehr. Und ich weiß aber jetzt, wenn Matthias ist, dann wird's eng in alle Richtungen.
Also, er, Matze, durchschaut die Millennials wie kaum ein anderer. Was dachtest du spontan, als du diese Überschrift gelesen hast? Die stand übrigens im Icon, einem Supplement der Zeitung Die Welt.
Ja, also da habe ich mich schon gewundert und habe den Artikel weitergelesen und aber auch gern gelesen. Das ist eine schöne Überschrift. Ob das so zutrifft, das würde ich jetzt mal nicht von mir selber sagen. Das wäre auch ein bisschen vermessen, würde ich behaupten. Ich weiß aber am Ende, wenn man den Artikel durchgelesen hat, es geht ja eigentlich um Ambivalenz und um das einerseits und das andererseits. Und ich glaube, dass ich das schon ganz gut verstehen kann, dass man nicht immer nur ein was will und das dann auch immer macht, sondern das ist irgendwie, das merken wir ja in unserer Zeit, ja, das alles nebeneinander. Einerseits wollen wir alle zusammen sein, dann wollen wir aber auch wieder allein sein. Wir wollen die Umwelt unbedingt retten, aber dann zieht's uns doch mal schnell ein Wochenende nach Barcelona und wir sagen dann, ach scheiß drauf, dann fliegen wir mal kurz hin. Oder wir wollen essen und wollen das Restaurant unterstützen nebenan, aber das geht nicht, ohne dass wir das Essen in so komischen Warmhalteboxen liefern. Jetzt könnte man sagen, okay, nebenan, dann nehmen wir noch unsere Teller selber mit. Also wir leben in einer ständigen Ambivalenz und ich glaube, das trifft vor allen Dingen, glaube ich, eine Generation der Millennials besonders, diese ständige Ambivalenz. Aber ich glaube auch alle anderen, ehrlich gesagt, jetzt in den letzten Monaten.
Du kommst ja aus einer Handwerkerfamilie. Deine Großeltern waren Bäcker, dein Vater Zimmermann. Und ihr kommt da aus der Gegend um die Niederlausitz, der Welt, wo ja Ottfried Preußlers Roman Krabat spielt. Ein sehr, sehr unheimlicher Jugendroman, der mir noch sehr gut in Erinnerung ist. Du bist nicht so wahnsinnig gern in die Schule gegangen, hast aber als Kind gerne gelesen. Zum Beispiel Stephen King.
Ja.
Was liest du heute gern? Hast du ein Buch, das du uns unbedingt für den Juni empfehlen kannst, auf das du dich freust oder das du schon gelesen hast?
Ich habe mir tatsächlich rausgelegt, weil es, glaube ich, auch ein bisschen für die nächsten Monate passen wird, Roger Willemsens Deutschlandreise. Das habe ich schon mal gelesen. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt die Sommermonate so ein bisschen Zeit zu nehmen, durch Deutschland zu reisen. Das habe ich jetzt die letzten Monate nicht gemacht, ja. Und vor allen Dingen Freunde und Freundinnen zu besuchen, Verwandtschaften zu besuchen. Und deswegen habe ich irgendwie gedacht, ach, das passt irgendwie ganz gut, den Roger da mal mitzunehmen und zu gucken, vielleicht den einen oder anderen Ort auch nochmal zu besuchen. Das Buch hat er ja geschrieben, ich glaube Mitte der 90er, wenn ich mich richtig erinnere. Und das ist, glaube ich, jetzt nochmal spannend zu lesen. Ansonsten liegt bei mir noch auf dem Nachtschrank gerade das Buch Besser fühlen von Leon Winscheid. Da habe ich noch nicht alle Kapitel gelesen, obwohl er schon jetzt im Hotel Matze war. Aber da fehlen mir noch ein paar, das muss ich noch zu Ende lesen. Und ich habe noch das neue Buch von Julie C. Das werde ich jetzt auch noch zu Ende lesen. Also da habe ich so nach 25% aufgehört, aber hatte es irgendwie gerade dann in dem Moment hat es irgendwie nicht gepasst. Und das mache ich dann, wenn ich merke, so jetzt haut's gerade nicht hin, dann muss ich später weitermachen. Und jetzt merke ich aber, jetzt glaube ich, jetzt kommt's wieder, jetzt kann ich wieder lesen. Das war mir so in Corona ein bisschen zu nah dran an Corona. Und jetzt, wo es wieder besser wird, glaube ich, kann ich das besser verkraften, das Buch.
Also gar kein Grusel mehr.
Nee, gar nicht mehr. Also muss ich aber, weil du das sagtest jetzt und ich habe es auch echt vergessen, ich habe auch echt gerade gedacht, vor allen Dingen Stephen King S., das hat mich so geflasht auch damals, Friedhof der Kuscheltiere auch, also das glaube ich, werde ich nochmal lesen. Ich bin so ein bisschen, eigentlich lese ich nicht nochmal das, was ich schon gelesen habe, jetzt habe ich aber dann direkt auch Deutschlandreise nochmal so und ich habe auch Chick jetzt in den letzten Wochen nochmal gelesen von Wolfgang Herrndorf, also so ein bisschen zieht es mich gerade so, auch nochmal Sachen zu lesen, die ich schon mal gelesen habe. Deswegen vielleicht auch nochmal S.
Wo man sich nachts nicht ins Bad traute, wegen der Szene, wo aus dem Abfluss Blut hochgespritzt kommt.
Rebecca, S. Mir ist jetzt wirklich gerade, ich kriege recht nochmal so eine Schauergänsehaut. Du siehst mich ja nicht, aber es ist, ich habe ja berufsbedingt viel mit Luftballons auch zu tun, durch Mitvergnügen. Und es ist aber auch immer, der Luftballon ist bei mir auch immer beides. Mitvergnügen und aber auch S.
Warum hast du durch Mitvergnügen viel mit Luftballons?
Weil das unser Logo ist. Wir haben unser Logo, das ist ein gelber Luftballon, kein roter wie bei S. Blutarm, aber sonnig. So ist es bei uns dann. Und
alles
das
Prägung.
Passt alles. Genau, alles Prägung.
Ja.
Deine Rebecca Freud.
Es gibt übrigens noch einen unheimlich wichtigen Termin im Juni. Donald Duck hat Geburtstag und zwar am 9. Da wird er nämlich 87. Hat der dir oder haben Comics dir was bedeutet?
Oh, das ist schön, dass du das fragst. Naja, es ist schon so. Also ich habe diese Fix und Foxy gelesen. Das auf jeden Fall mochte ich sehr gern. Und ich bin irgendwann mal tiefer ins Walt Disney Universum eingestiegen. Also weil wir in Amerika waren, meine Familie und ich, wir haben das Disneyland uns angeschaut. Es gibt eine unglaubliche Biografie über Walt Disney, die ist so 800 Seiten lang. Neil Gabler, glaube ich, heißt der Autor. Gibt es leider nur auf Englisch, aber können wir Ostdeutschen ja. Und ja, und das fand ich ganz, also da fand ich das Leben von ihm fand ich ganz faszinierend. Da spielt natürlich alle Charaktere eine große Rolle, wie er die geschaffen hat. Und aber vor allen Dingen hat mich geflasht mit Walt Disney, dass der an einem Wochenende da saß, sich mit einem Zeichner hingesetzt hat und dem seine Vorstellung vom Disneyland so erzählt hat. Nach dem Motto, ich stelle mir vor, da kommt man rein und dann links ist dann erstmal das Schloss und so weiter und so fort. Und diese Zeichnung, die gibt es dann im Walt Disney Museum in San Francisco. Und das ist verrückt. Es ist eigentlich fast identisch, was man dann als Disneyland sieht und erleben kann. Das hat er einfach mal so eben vor sich her imaginiert und seinem Zeichner erzählt und dann so gebaut. Das hat mich komplett umgehauen. Also da hat man gesehen, was das für ein kreatives Obergenie war. Also konnte wirklich Welten im Kopf erschaffen. Also Wahnsinn, finde ich.
Ja, und auch ein großer Manipulator natürlich, weil es musste ja doch oft am Anfang jemand sterben, damit man so emotional gefesselt war von der weiteren Handlung, oder? Musste jemand einen Elternteil verlieren oder?
Ja, ja, voll. Wie heißt das auch gleich nochmal mit dem Reh-Kids?
Bambi?
Bambi, natürlich Bambi. Nicht zu verwechseln mit dem Preis. Wunderschön und das guckt man sich an und denkt sich auch, also wir haben das auch mit unserem Sohn nochmal geguckt vor einer ganzen Weile und das ist ja irgendwie, glaube ich, gibt es keine Altersbeschränkung, behaupte ich jetzt mal. Und dennoch ist es so traurig, dass man denkt, das kann doch nicht sein, dass man sowas sich früher angeguckt hat. Mhm. Da ist, glaube ich, mittlerweile die Altersbeschränkung wesentlich härter.
Ja. Du giltst, Matze, als sehr, sehr guter Zuhörer, dem die Gäste vor laufendem Mikro nicht selten ihr Herz ausschütten. War das denn eigentlich schon immer deine Rolle? Wie war das bei euch in der Familie? Wie wurde da kommuniziert? Warst du da auch der, der zugehört hat und zwischendurch eine Frage gestellt hat? Oder hat sich das erst entwickelt bei dir?
Ich muss gerade schmunzeln, weil in unserer Familie wurde vor allen Dingen nicht geredet.
wir sind auch eine sehr bezeichnende Antwort, ja, für das, also aus der heutigen Perspektive für das, was du machst.
Hat sich aber dann auch über die Jahre wirklich geändert. Aber ich erinnere mich wirklich so an so Mittagessen und Abendbrot und so, wo man so alle schweigsam vom Teller saßen. Wann ist das jetzt vorbei?
Weil alle so erschöpft waren vom Tagewerk, ja? Oder?
Ja, weiß ich nicht genau. Auch einfach so ein bisschen so, nervt nicht. aber das hat sich wirklich extrem verändert, muss ich sagen. Jetzt wird sehr viel gequatscht, wenn wir an einem Tisch sitzen. Was auch sehr schön ist, dass sich solche Sachen, alles ist zwar Prägung, ja, aber es kann sich auch wirklich verändern. Und ansonsten, nee, ich war schon immer so gern so bei uns im Dorf unterwegs und habe mit Leuten gelabert und egal ob alt, sehr alt oder ganz, ganz alt, also vor allen Dingen, ich habe mich sehr…
Auch mal jemand Junges dabei irgendwie?
Nee, oder? Wirklich vor allen Dingen, wirklich mit, ich erinnere mich, ich habe bei meine Großeltern, waren ja Bäcker und ich habe so samstags immer Brötchen so zu den Leuten gebracht. Nee, ich kannte wirklich so die älteren Herrschaften des Dorfes, konnte ich sehr gut und wusste auch immer, was los war.
In deiner Vita, Matze, liest man oft und völlig unironisch gelernter Lampenverkäufer, so als sei das irgendwie so ein Spezialberuf. De facto aber hast du ja eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann gemacht und zwar im Möbelhaus Regent in Elsterwerda in der Lampenabteilung. Du hast Verkaufsgespräche geführt und Lampen geputzt und als Highlight traten Günther Gabriel und Rex Gildo bei euch im Möbelhaus auf.
Was für ein Highlight, ja. Mhm.
Kannst du dich daran erinnern, ob du damals hin und wieder ein bisschen beklemmt warst, so im Sinne von, so wird das vielleicht mal mit dem Leben?
Nee, gar nicht. 0,0. Also ab einem gewissen Punkt wusste ich, dass das sowieso jetzt einfach nur die Ausbildung ist, die ich machen muss. Für Eltern, für was soll aus dir werden, Junge, oder noch gar nicht genau wissen, was aus mir werden wird. Aber mir war total klar, dass das wirklich nur so eine Übergangslösung ist. Und deswegen war das auch nicht schlimm, überhaupt nicht. Ich habe da viele Sachen gelernt, vor allen Dingen Sachen, die ich in der Schule nicht gelernt habe, nämlich mit Menschen umzugehen, auf die ich erstmal gar nicht so, das hört sich so negativ an, Bock habe oder zu denen ich erstmal gar keinen Zugang habe, das klingt vielleicht besser, oder die vielleicht auch erstmal unhöflich sind oder was auch immer, also die einen so ein bisschen, die anders sind, die nicht irgendwie die Mitschüler und Mitschülerinnen sind oder so, mit denen man dann irgendwie herumhängt da auf dem Schulhof, aber man muss mit denen eine Beziehung aufbauen. Und ich glaube, dass ich jetzt, ich glaube, ich kann schon mit ziemlich vielen irgendwie eine Verbindung aufbauen. Und ich würde behaupten, dass ich das wirklich ganz, ganz doll da in diesem Möbelhaus gelernt habe. Da irgendwie so zu sehen, okay, da kommt jemand, der will dies und jenes und der ist vielleicht irgendwie gestresst oder was auch immer. Und da muss man dem erstmal irgendwie oder ihr erstmal so ein bisschen mal gucken, wie man das irgendwie jetzt auf die Reihe kriegt. So, und das, deswegen habe ich die Zeit auch nicht als negativ in Erinnerung, gar nicht. Und das war auch beim Abschlussgespräch war auch gar nicht die Frage, ob ich denn bleiben will. Es war auch meinem Chef damals, Herrn Wilke, total klar, dass es das war, sozusagen. Das fand ich irgendwie ganz schön. Das war so im, ja, allen Beteiligten war klar, der ist jetzt nur für 3 Jahre hier.
Es klingt irgendwie auch so, als würdest du irgendwann mal einen Bestseller darüber schreiben können, ja, weil du weißt die ganzen Details noch und die Namen und die ganzen Charaktere und überhaupt das Möbelhaus Regent, ja, das klingt ja fast zu gut, um wahr zu sein.
Darf ich dir sagen, es ist auch nicht das Möbelhaus, sondern das Möbelparadies.
Ah, okay, natürlich.
Das ist schon ziemlich gut, ne? Ja, aber ich glaube, das hat der Heinz Strunk, da hat er wesentlich mehr erlebt.
Aber woanders.
Aber woanders, ja, und auch in einem, da gab es ein bisschen mehr. Bei mir gab es nicht so viel Tristesse, bei mir gab es, die große Tristesse war Abenteuerland von Pur den ganzen Tag.
Ah, aus den Lautsprechern.
Aus den Lautsprechern, Kassettendeck damals noch. Das wiederum war die Lieblingsband von Herrn Habel, der die Teppichabteilung geleitet hat.
Und es zog aber wahrscheinlich auch die Kunden magisch an, oder?
Ins Abenteuerland. Ja, ich weiß es nicht. Wir konnten uns dann irgendwann darauf einigen, dass ich ab und zu auch mal Tom Petty auflegen darf.
Okay.
Into the Great Wide Open, das war dann so meine verträumte Musik im Lampenstudio.
Doch, das wird ein Bestseller, glaube ich, Matze. Du musst es nur aufschreiben.
Okay.
Du hast dann jedenfalls erstmal Zivildienst gemacht und über 10 Jahre Bass gespielt in der Indie-Pop-Band Virginia Jetzt. Und als sich die Band im Jahr 2010 auflöste, hast du vielerlei gegründet. Eine Partyreihe, einen Blog, eine Booking- und eine PR-Agentur, alles unter dem sehr schönen Titel Mit Vergnügen. 2016 kam dann Hotel Matze dazu, dein Interview-Podcast, der auf eurer Website lustigerweise immer noch als neu bezeichnet wird. Dabei ist er ja schon längst einer der beliebtesten Podcasts auf Spotify und es gibt bereits 149 Folgen, habe ich gesehen.
Aber für manche ist es immer noch neu.
Ja, für euch offenbar. Du hast mal in einem Interview mit einem Wirtschaftsmagazin auf die Frage, was man denn tun muss, um bei der Podcast-Fülle gehört zu werden, gesagt, man braucht ein Alleinstellungsmerkmal. Was würdest du sagen, ist dein Alleinstellungsmerkmal?
Habe ich mir ja richtig ein Ei gelegt, ne? Mit der Antwort.
Ja, das ist auch immer eine Steilvorlage.
Meine eigene, Mensch, scheiße. Na, ich glaube einfach, dass ich gut darin bin, Dinge weiterzumachen und einfach ganz stoisch zu sagen, so, das machen wir jetzt und das machen wir jetzt jeden Tag oder jede Woche. Mhm. Und ich glaube, das ist jetzt noch, würde ich jetzt sagen, nicht unbedingt das allergrößte Alleinstellungsmerkmal.
Ja, aber es ist schon mal was, was nicht jeder kann oder tut.
Ja, und ich glaube, das mache ich wirklich. Also das ist, ich glaube, mit Vergnügen würde es nicht geben, wenn wir nicht gesagt hätten oder also vor allen Dingen ich auch gesagt hätte, stoisch, wir machen jeden Tag, egal was kommt, egal wie verkatert, krank oder was auch immer, Pierre und ich, mein Mitgründer, sind, wir machen jeden Tag, geben wir einen Tipp, was man in Berlin machen kann. Und das haben wir auch wirklich eisenhart durchgezogen und dadurch sind wir nie rausgekommen und es funktioniert für mich auch so. Ich merke das auch mit allen Sachen. Ich kann nicht, ach, ich esse mal heute weniger oder heute mal mehr oder ich mache mal heute Sport und morgen nicht oder ich meditiere mal heute. Bei mir funktioniert das entweder, ich mache es jeden Tag oder ganz fest, sonst funktioniert es bei mir nicht. Und vielleicht ist diese Erkenntnis ein Alleinstellungsmerkmal. Ich weiß zumindest, was ich kann und was ich nicht kann.
Stimmt. Ein weiteres Zitat von dir lautet, ich habe durch Hotel Matze gelernt, dass ich am meisten durch die Geschichten von anderen Menschen lerne, durch ihr Erlebtes. Sie haben erzählt, wie sie Probleme angegangen sind. Daraus habe ich sehr viel gezogen. Frage: Warum können ausgerechnet Künstler, Politiker, Sportler, auf jeden Fall profilierte Menschen dir so gut helfen? Sind die denn die Weisesten? Können die Probleme besser lösen als andere? Und sind sie vielleicht genau deshalb da, wo sie sind?
Das würde ich nicht sagen. Also mir haben auf jeden Fall mindestens genauso viel Menschen geholfen, Sachen zu erfahren, zu checken, die, keine Ahnung, Bäcker sind, die Gastronomen sind, die Kinder sind, Ehefrauen sind, Freunde sind und die überhaupt nichts Künstlerisches, Öffentlichkeitswirksames machen. Und ich glaube, in dem Fall ist es so, dass es ein Teil ist. Es ist ein großer Teil und ich interessiere mich schon sehr für Unternehmertum und kreatives Leben. Und dann ist es so, dass ich das am liebsten natürlich auch von denen mir erzählen lasse, die ich selber irgendwie anziehend finde, die mich interessieren. Und das sind in dem Fall die Menschen, mit denen ich einen Podcast mache. Also ich habe ganz viele Sachen auch von völlig anderen Leuten gelernt, die auf Reisen, Begegnungen, die irgendwie nicht in der Öffentlichkeit stehen. Also deswegen, das ist jetzt so ein Teil davon, Hotel Matze, oder auch wenn ich darüber schreibe, sind das eben Menschen, die eher in der Öffentlichkeit stehen. Aber das sind nicht nur die, von denen ich lerne.
Das Buch, das du aus deinen Interviews destilliert hast, aus deinen Podcast-Interviews, heißt dann auch folgerichtig Die Schule meines Lebens, Weisheiten und Lebenstricks von ziemlich außergewöhnlichen Menschen. Erschienen ist es bei Piper. Geht es dir möglicherweise auch um das Gefühl, durch deine Interviewpartner etwas Versäumtes aufholen zu können?
Ja, schon.
Wann hast denn du das versäumt?
Na, ich glaube, es kommen ja immer wieder neue Themen zu mir, ich glaube zu allen in die Welt, die wir irgendwie vielleicht noch nicht, von denen wir vielleicht noch nicht wussten, weil es die vielleicht noch nicht gab oder weil wir sie einfach versäumt haben. Wenn zum Beispiel so ein Thema wie Männlichkeit, das ist etwas, was ich lange irgendwie in eine andere Ecke gestellt habe und erst im letzten Jahr angefangen habe, mich mehr damit auseinanderzusetzen, weil mir eine tatsächlich fremde Person gesagt hat, dass ich und keine Person der Öffentlichkeit gesagt hat, dass ich mich mal mehr mit meiner Männlichkeit auseinandersetzen sollte, weil ich scheinbar ein schiefes Verhältnis dazu habe.
Okay. Und wie war die Situation? Wann kriegt man das gesagt?
Das kriegt man gesagt, wenn man zusammen rumsitzt und die Umgebung beobachtet. Und der mit der tieferen Stimme sagt, das da ist ein ganz schöner Alpha. Und dann die gute Zuhörerin nebenan sagt, was ist denn eigentlich da los? Und Hashtag Prägung. Und dann geht's da weiter. Und dann ist das versäumt, finde ich. Oder versäumt ist auch, besser auf mich selbst zu achten an manchen Stellen. Und dann lasse ich mir sowas gern von Menschen erklären, die auch schon über ihre eigenen Kräfte hinausgegangen sind und das erlebt haben und dann mir dieses Versäumnis zu wissen, hier ist Schluss, hier gehe ich jetzt mal raus, hier gehe ich mal in die Natur, mir erklären zu lassen. Ja, würde ich sagen. Und dann gibt's aber auch so ganz, ja, sowas wie Philosophie. Das kann aber auch sein wie die europäische Charta, Menschenrechte, die ich mir dann von Ferdinand von Schirach erklären lassen kann und solche Sachen. Oder Ökonomie von Maya Göpel. Also das sind dann auch Sachen, die ich irgendwie, der nicht studiert hat, dann einfach auch nicht irgendwie näher hatte. Und das interessiert mich dann, ja.
Ja, und so entsteht dann eben ein Zugang, ja.
Genau. Und das kann ich immer besser, ich kann mir immer Sachen besser erklären lassen. So wirklich im 1-zu-1-Gespräch. Das verstehe ich besser, weil ich dann nochmal nachfragen kann, weil im Buch ist dann irgendwo, denkt man sich, das würde ich doch jetzt gerne noch wissen und dann kann man das Buch aber nicht fragen, aber versuchen dann den Autoren, die Autorin zu fragen, ja.
Eigentlich hast du gerade eine super Bewerbung für einen Job im Journalismus geschrieben, formuliert.
Ja, echt?
Ja klar, Sachen, die man nicht weiß, aber spannend findet, rauskriegen.
Ja, das stimmt, das interessiert mich. Bin aber kein Journalist.
Nee, ja, wolltest du auch nie werden, ja? Also das
Nö.
Musstest du ja auch nicht, es ging ja auch wunderbar so. Nicht alle, aber viele deiner Gespräche profitieren davon, dass du dich in einer Bubble mit den Interviewten befindest. Gewisse Hürden müssen also gar nicht erst abgebaut werden, weil man kennt sich. Deshalb lernt auch der Zuhörer die Menschen wirklich anders kennen bei dir als in anderen Formaten. Nora Tschirner etwa redet in einer Corona-Folge so vertraulich und ungebremst auf dich ein, dass man am Ende gar nicht weiß, ob sie einer der schlauesten oder einer der verpeiltesten Menschen überhaupt ist.
Beides.
Während man bei Caroline Herford jetzt in der aktuellen Folge doch eher denkt, uff, als sie Hundeerziehung thematisiert und darüber doziert, was wir da alle falsch machen und was sie richtig macht. Dann gibt es noch Menschen, bei denen man selber überrascht ist, dass man sie am liebsten ganz schnell in den Arm nehmen würde, nachdem sie sich dir in deinem Podcast so öffnen. Da ist Luke Mockridge sicher ein gutes Beispiel. Du hörst ihnen nicht nur gut zu, du bist immer wahnsinnig gelassen, gut vorbereitet, sehr gut vorbereitet sogar und unvoreingenommen. Auch giltst du als jemand, der keine kritischen Fragen raushaut, sie allerhöchstens so gemeinsam mit dem Gast irgendwie entwickelt. Es muss also niemand Angst haben, von dir gegrillt zu werden. Unlängst aber hat die Sängerin Lea dir ein Interview gegeben, das du dann nicht veröffentlicht hast. Was war da passiert?
Ha, wo fangen wir da jetzt mal an? Also erstmal ist es ja ein Hotel Matze und das heißt, ich möchte also wirklich auch niemanden grillen. Finde ich auch in allen anderen Formen sehr, sehr merkwürdig. So, wir grillen jetzt mal einen Menschen. Das ist mir absolut fremd und da kommen so Allmachtsfantasien bei Menschen durch, die mir wirklich zuwider sind. Ich finde aber dennoch, die Frage ist ja, was ist Kritik und was nicht? Und Nachfragen, Kritik wird immer so hoch geschrieben, aber ich glaube, bei mir geht es tatsächlich immer darum, Dinge zu verstehen. Mhm. Und aber nicht, um sie zu verstehen, dass ich diese Person dann bloßstellen kann oder irgendwas, sondern einfach, also tatsächlich ganz egoistisch, ich möchte es nachvollziehen. Da ist zum Beispiel Caroline Herford, irgendwann dachte sie auch augenrollend, du raste immer weiter. Ich habe es noch nicht so richtig verstanden, tut mir leid. Und das ist wirklich mein großes Bestreben, dass ich die Dinge eben verstehe. Und bei Lea, also ich sage das jetzt ganz ehrlich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum das da so war, was da passiert ist. Jedenfalls habe ich einfach die Bitte bekommen, obwohl das vorher alles geklärt war, wie das bei Hotel Matze läuft, die Folge nochmal zuzuschicken komplett. Das habe ich gesagt, das mache ich nicht, mache ich bei keinem Gast. Das ist meine Hausregel. Wir führen das Interview. Und wenn es etwas gibt, was die Person lieber raushaben möchte, dann hat sie 24 Stunden Zeit, mir das zu sagen. Passiert manchmal, wenn man irgendwie Namen der Kinder sagt oder sowas. Oder manchmal sagt, oh nee, das war mir jetzt doch ein bisschen zu viel, weil das finde ich auch, das muss jeder selber wissen und es sind 2, manchmal 3 Stunden. Das ist auch echt eine Länge und da verplappert sich manchmal und wir leben auch in Zeiten von Cancel Culture und so weiter und so fort, wo Sachen rausgenommen werden, aus dem Kontext gerissen werden. Und ich finde das auch, da sagt ja Caro Herford auch sehr wichtig, dass wir vorsichtig mit Sprache werden und manchmal sagt man etwas und denkt sich am nächsten Tag, oh, und es kommt dann einfach raus und fertig und ist aber, sind selten Stellen, die irgendwie, wo man denkt, jetzt hat er irgendwie gesagt, dass er gerne Menschen grillt oder so, sondern das sind manchmal Sachen, die irgendwie merkwürdig sind. Und manchmal ist es aber auch so, muss man auch noch sagen, dass ein Gast sagt, ich würde das gerne raushaben, ist bei einer aktuellen Folge, die heute rausgekommen ist, tatsächlich der Fall gewesen und dann habe ich gesagt, du ganz ehrlich, es ist echt toll, dass du sagst und ich glaube, dass es wichtig ist, dass du sagst, aus den und dem Gründen kann man auch verstehen, dass das Leute dich dann blöd finden oder so und so finden, aber lass uns das drin lassen. Meine Empfehlung wäre, lass es uns drin lassen, so habe ich gesagt und dann hat die Person gesagt, pass auf, ich spiele es nochmal meiner Freundin vor und sag dir dann nochmal Bescheid und hat dann gesagt, lass es uns drin lassen, ist cool so. Und also so verstehe ich auch die Gespräche, dass man eben zusammen das auch so ein bisschen, man setzt sich da zusammen hin und quatscht zusammen und hat ein Mikro an und dann kann man auch sowas besprechen. Und wenn die Person aber gesagt hätte, nee, ich will es raus haben, kommt raus, keine Diskussion. Und lange Antwort auf diese Frage bei Lea, ich weiß nicht, was da drin war, was da kritisch war, weiß ich überhaupt nicht. Ich wollte aber auch das nicht einfach so, ach, es nicht passiert, sondern ich finde es auch wichtig, da mal auch zu sagen, so ist das und so machen wir das hier und das hat aber jetzt nicht geklappt. Hat dafür gesorgt, dass zum einen die Gäste, die jetzt kommen, genau wissen, wie es hier läuft. Es gab auch danach Absagen, die gesagt haben, ah, nö, das ist uns jetzt doch, wollen wir doch lieber nicht und so. Und ja. Ist, was auch okay ist. Easy going.
Ja. Du gibst ja in deinen Interviews auch wahnsinnig viel. Sprich, einer heiklen Frage schickst du ganz häufig eine Anekdote oder die Antwort von dir selber gegeben voraus. Ja, was natürlich eine sehr freundliche und gleichberechtigte Atmosphäre herstellt. Wann bist du denn auch mal wütend oder trotzig oder unfroh über so einen Gesprächsverlauf?
Also es gibt eigentlich nur 2 Gespräche, wo ich das Gefühl hatte, das passt jetzt gar nicht. Und in der einen Folge, das ist Udo Walz gewesen, habe ich es dann auch direkt gesagt. Und dann haben wir das Interview aufgehört. Und damit hatte sich dann erstmal in dem Moment. Und dann haben wir uns aber, als das Mikro dann aus war und ich gesagt habe, dass ich das irgendwie jetzt nicht so spannend fand, und er, weil er mir vorher auch gesagt hat, dass er meine Fragen doof findet, dann haben wir uns aber plötzlich gut verstanden. Ich glaube, es ist dann eine Art von Respekt hergestellt worden. Und dann haben wir uns sehr gut verstanden, haben uns nicht mehr im Café unterhalten, sondern sind in seinen Salon gegangen und haben, ich finde, ein wirklich ganz schönes Gespräch geführt, und ich habe ihn da irgendwie anders kennengelernt als vorher, und wir waren danach noch essen und haben uns dann ja wirklich einfach gut verstanden, und das war schön. Und das andere Gespräch, da möchte ich jetzt aber auch nicht schlecht reden oder so, sondern das hat einfach, da bin ich dann rausgegangen und dachte, oh nee, also das hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt schenken können. Und ich glaube, dass die Reaktion, die ich auf sowas kriege, also die HörerInnen merken das sofort. Also sie schreiben dann auch drunter, was war denn das für eine Person, und das hat mir ja gar nicht gefallen oder so. Und da muss ich aber auch gar nicht selber dazu sagen, der oder die war jetzt aber so und so, sondern das hört man dann einfach selber. Und das finde ich auch das Schöne an dem Medium Podcast, dass das rüberkommt. Aber das ist jetzt bei 150 Gesprächen bei anderthalb Mal nicht so geklickt habe, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich glaube, das ist eine gute Rate.
In vielen Artikeln über dich wird, und du hast es auch schon erwähnt, deine dunkle, sonore Stimme hervorgehoben. Was tust du denn für deine Stimme, oder auch was lässt du denn?
Wirklich gar nichts. Also die ist so, und ich habe ganz am Anfang, bevor ich den Podcast gemacht habe, so ein Stimmtraining mal gemacht, weil ich so uns doll genuschelt habe, so ostdeutsch.
Weil du früher ganz hoch gesprochen hast.
Weil ich früher ganz hoch gesprochen habe. Und aber was ich tatsächlich gelernt habe, ist, in der Aufregung spricht man immer ein bisschen höher. Das heißt, das muss ich schon, ich muss vorher immer, also ist jetzt wirklich automatisch, aber so in den ersten Folgen, da war ich noch sehr aufgeregt, die sind auch höher tatsächlich als jetzt. Wenn ich so ein bisschen aufgeregt bin, bei manchen Gästen bin ich das schon ein bisschen mehr, dann muss ich mich in so ein bisschen so innerliches Zen bringen, damit die Stimme nicht so hoch wird. Und gerade wenn es so Live-Sachen sind, will man ja immer, dass alle einen hören, auch hinten. Da muss ich mich einfach daran erinnern, dass es ja ein Mikrofon ist, das verstärkt wird und mich alle hören können.
Ja. Mehrere Interviewer beschreiben ja auch, dass du gerne Motivsocken mit den Beatles trägst. Interessanter Fetisch ist das. Was ist denn in deinen Ohren der beste Beatles-Song? Also ich gehe mal davon aus, dass du Beatles-Fan bist.
Ja, drei Songs, wenn ich ehrlich bin. Zwei Songs fanden sich sogar auf einer gleichen Single, was man sich mal vorstellen muss. Strawberry Fields auf der einen und Penny Lane auf der anderen Seite. Und bei mir ist aber auch Eleanor Rigby ein ja unglaublich bewegender Song, finde ich, weil aber auch die Band, in der ich gespielt habe, Virginettes, das war jahrelang unser Intro-Song, bevor wir auf die Bühne gegangen sind. Das heißt, bei mir ist immer, wenn dieser Song läuft, geht in meinem Kopf, sind so viele Konzerte und so viele Momente kommen da irgendwie einmal so durchgespült. Also ich bin immer, also bei dem Song bin ich nie in dem Moment des Hörens, sondern immer in so einem Fenster von so 10, 11 Jahren Bühne, was ich sonst eigentlich, ich bin kein so nostalgischer Typ, und ist auch nicht so nostalgisch, ist eher so wie so Tagebuch durchblättern einmal.
Toll. Und aber welcher ist dein Lieblingsbeatle? Du hast bestimmt einen.
Ach, nee, ehrlich gesagt nicht. Also ich fand alle irgendwie gut und fand alle aber auch manche, also so wie jeder Mensch, ne, da sind wir bei den Ambivalenzen, die wir so den Millennials nun zuschreiben, so auch bei den Beatles, die waren alle super und auch blöd, wie ich und wie du auch. Deswegen, das waren fantastische Musiker, sind fantastische Musiker. Wenn du jetzt sagen würdest, Matze, ich schmeiße dich sonst aus dem Fenster, wenn du das jetzt nicht sagst, dann würde ich sagen Paul McCartney. Ja. Wir nehmen jetzt mal Paul McCartney, komm.
Okay. Hast du jetzt auch gerade Socken an mit denen, oder ist es nur, wenn du zu Interviews
bist? Nee, das ist auch wahrscheinlich wirklich Zufall. Ich mag bunte Socken, das sagt man dann irgendwann mal, kriegen Leute mit, und dann kriegt man immer bunte Socken, weil das ist dann irgendwie immer so das 10-15 Euro Geschenk, passt immer. Von den Beatles gibt es so eine Happy Socks Kollektion, und die habe ich dreimal bekommen. Und ich glaube, da haben so Leute so, da ging so, ah, wow, Beatles, Socken, Matze, boom. Sehr schön eigentlich.
Nach langen Monaten des Darbens hat man das Gefühl, dass jetzt alle tollen Konzerte auf den kommenden Juni gelegt wurden. Am 20. Juni zum Beispiel muss man sich entscheiden, entweder Massive Attack in der Berliner Max-Schmeling-Halle oder eben Roland Kaiser in Leipzig auf der Festwiese. Wozu tendierst du denn da?
Oh Gott, ehrlich gesagt, weder das eine noch das andere. Und ich werde jetzt auch nicht das erstbeste Konzert mir angucken. Ich will da schon mir ein Konzert raussuchen. Ich habe aber auch noch keins gesucht, wo ich denke, oh, da gehe ich besonders gerne. Ich meine, weiß ich aber nicht, ob das verschoben wurde, dass die Gorillas jetzt irgendwann spielen.
Ja, in der Wuhlheide.
Das will ich mir doch sehr gerne angucken. Ich habe mir in den Kalender allerdings für nächstes Jahr eingetragen, dass die Beatsticks spielen werden in Berlin. Ich glaube, es wird so ein paar Picknickkonzerte geben. Da werde ich auf jeden Fall zu Bosse gehen. Ja, ich warte da ab auf den guten Moment und würde mich aber am meisten auf Coldplay freuen.
Okay, ja, die kommen doch bestimmt mal wieder.
Naja, die machen erst wieder Konzerte, wenn es klimaneutral möglich ist.
Ah, doch, das habe ich auch gehört. Die andere, alles überwölbende Juni-Angelegenheit ist natürlich die Fußball-EM. Am 11. Juni soll sie in Rom mit der Partie Türkei gegen Italien beginnen.
Meine Güte, da freue ich mich aber drauf.
Hast du dir schon ein paar Public-Viewing-Termine eingetragen oder interessiert dich Fußball überhaupt?
Ich könnte nicht weiter davon entfernt sein, von meinem Interesse zum Fußball. Nee, ich finde es wirklich komplett horrormäßig belanglos.
Dann wirst du ja echt leiden im Juni, weil viele deiner Freunde nicht abkömmlich sein werden. Oder seid ihr so ein Tribe, der einfach Fußball doof findet?
Nee, gar nicht. Ich akzeptiere aber auch, dass ich Freunde habe, die wahrscheinlich zu Massive Attack und Roland Kaiser gehen und genauso Freunde, die irgendwie Fußball gut finden. Ich habe auch wirklich in meinem Freundeskreis ein paar richtige Hardcore-Fußballfans, was auch klar ist, sind auch wirklich die meisten in Deutschland, trinken gern Bier mit Alkohol und schauen gern Fußball. Auf mich trifft beides nicht zu. Und das ist aber für mich komplett normal. Ich habe sogar mal zur Fußball-WM in Afrika ganz, ganz viele Veranstaltungen durchgeführt und bin dann aber immer, wenn die Spiele waren, bin ich dann immer ins Büro gegangen und habe E-Mails geschrieben.
Und Gin Tonic getrunken.
Ja, damals noch Gin Tonic, ja. Ja, jetzt nicht mehr.
Also letzte Frage, Matze. Eure Agentur mit Vergnügen produziert Content-Marketing-Formate und entwickelt und produziert Podcast-Formate. Zu euren Kunden zählen die Telekom, die Dating-App Tinder oder der Streaming-Dienst Netflix. Euer Medienunternehmen macht einen Millionenumsatz. So fasst es zumindest alles der Podcast von OMR zusammen. Du hast in letzter Zeit in Interviews immer mal wieder betont, dass du gerade lernst, Druck rauszunehmen, also keine festen Arbeitsroutinen mehr, kaum noch reisen und das neue Normal finden. Hast du denn schon mal drüber nachgedacht, deine Firma zu verkaufen und nur noch deine Podcasts zu machen?
Also drüber nachgedacht schon. Aber bin sehr glücklich gerade, dass wir in der Firma einen Weg gefunden haben, dadurch, dass wir sehr new-workig, sehr selbstgeführt unterwegs sind, dass das eben nicht mehr notwendig ist, dass ich jetzt irgendwelche Leute manage. Die managen sich mittlerweile sehr, sehr gut selbst. Und ab und zu rufen sie mich mal an oder Pierre an und sagen, hier kommen wir gerade nicht weiter. Und ich bin so kreativ in den letzten Jahren gewesen, habe auch so viel Zeit in den letzten Jahren und immer mehr Zeit wie eigentlich noch nie zuvor, weil das eben funktioniert. Und das macht mich gerade sehr glücklich, dass das so beides funktioniert, dass ich irgendwie meine Podcasts machen kann, die ich ja auch innerhalb von mit Vergnügen mache. Und aber ich jetzt nicht über Überstunden oder sowas mit irgendjemandem reden muss. Also da habe ich gelernt, wenn man Mitarbeitende wie Kinder behandelt, dann verhalten sie sich so. Wenn man sie wie Erwachsene behandelt, dann verhalten sie sich auch so. Und wir behandeln die Mitarbeitenden eben nicht wie Kinder. Und wir sind auch nicht Mama und Papa, sondern irgendwie versuchen da eine Augenhöhe herzustellen. Und eben, wer jetzt irgendwie 25 Jahre gut durchs Leben kommt, dem muss man jetzt auch nicht sagen, mach das mal so, mach das mal so. Und in ganz, ganz vielen Fällen wissen die das auch viel, viel besser als ich.
Und jetzt hier mit dem wunderbaren Klängen von Camilo Eitel übrigens, müssen wir uns leider schon wieder von dir verabschieden, lieber Matze Hilscher. Aber deine und weitere Tipps für den Juni können unsere ZuhörerInnen noch einmal nachlesen in unseren Shownotes. Der Podkalender ab jeden 1. des Monats bei habersbasar.de, auf Spotify, Apple, YouTube und überall sonst, wo es Podcasts gibt.